Und jetzt haben wir wieder das erste Blatt der Bibel aufgeschlagen und lesen heute die Verse 9 bis 13. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, die ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen ein dritter Tag. Diese Worte stehen im ersten Mosesbuch, im ersten Kapitel, Vers 9 bis Vers 13. Herr, leite uns in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Erde. Gott nannte das Trockene Erde. Gott wendet heute unsere Aufmerksamkeit der Erde zu. Zuerst war es der Himmel, jetzt kommt die Erde dran. Und nicht mit weniger Nachdruck. Man hat uns Christen schon etwa den Vorwurf gemacht, wir würden der Erde untreu. Das sei Verrat an der Erde, wer ständig in Gedanken nur im Jenseits sei und darüber die diesseitige Pflicht versäume. So gehe es nicht. Dieser Vorwurf trifft eine irregeleitete, erdflüchtige Frömmigkeit. Dieser Vorwurf aber trifft nicht die Bibel, nicht die Botschaft, sie trifft nicht Gott. Wenn einer der Erde treu ist, dann ist es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir auch kennen als den Vater Jesu Christi. Nietzsches leidenschaftlicher Protest: Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibet der Erde treu. Der schlägt bei Gott offene Türen ein. Wenn bei Frommen, Christen und anderen Frommen, das Gefälle von der Erde weg ins Jenseits geht, dann geht in der Bibel, dann geht bei Gott das Gefälle umgekehrt. Die Bewegungsrichtung geht vom Himmel zur Erde. Schon das, der Schöpfer, die Erde unter allen Weltraumkörpern ausersehen hat, zunächst als Aufenthaltsort für die Menschen. Dass er die Menschen nicht auf dem Mond angesiedelt hat, sondern auf der Erde, zeigt Gottes Interesse, Gottes Sonderinteresse an unserem Planeten. Und auf dieser Erde hat Gott von allen Völkern ein Volk aufgegriffen und zum Eigentumsvolk erklärt. Und einen geografischen Fleck Erde hat er sozusagen beschlagnahmt. Gottes Eigentumsvolk, Israel. Und das gelobte Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Sind handfeste Zeichen dafür, dass sich Gott für alle Völker und für die ganze Erde brennend interessiert. Und er hat Jahrhundert um Jahrhundert seine Knechte und Sonderbeauftragten auf diese Erde entsandt und hat sie mitteilen lassen, mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt, was Gott mit der Erde im Sinn hat. Und schließlich, als dann die Zeit erfüllt war, da kam der Generalangriff des Himmels auf die Erde. Geheimnis der Menschwerdung, Christi. Geheimnis der Weihnacht. Die Invasion der Erde vom Himmel her. Da hat Gott in seinem Sohn leibhaftig unter uns gewohnt, auf der Erde gelebt, gewirkt, gesprochen. Für die Erde ist er gestorben. In die Erde wurde er begraben. Und er hat das Grab der Erde gesprengt. Bevor er zum Himmel fuhr, erging der Befehl, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, bis an die Enden der Erde. Und als es Pfingsten wurde, da kam der Heilige Geist senkrecht vom Himmel auf die Erde. Und es ist verbrieft und verbürgt, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Handgreiflicher, massiver könnte Gott sein Interesse an der Erde nicht bekunden. Es ist brennendes Interesse. Es ist mehr als nur Interesse. Gott liebt die Erde. Er liebt die Erde so, dass er seinen Sohn an sie opfert. Was wollen wir mehr? Die Erde. Gott nannte das trockene Erde. Und nun lässt uns Gott in seiner Menschenfreundlichkeit wissen, dass er sich um diese Erde interessiert hat, dass er diese Erde geliebt hat, bevor sie es wusste. Bevor es eine Erde gab, hören wir hier, interessiert sich Gott um sie? Und hätte sich Gott nicht um sie interessiert, hätte er sie nicht geliebt, dann gäbe es keine Erde. Gott erschuf die Erde. Er ist ihr Schöpfer und ihr Herr. Das ist es, was wir hier auf dem ersten Blatt der Bibel heute zur Kenntnis genommen haben. Die Erschaffung der Erde, vernehmen wir hier, vollzog sich in zwei Etappen. In zwei Akten, sozusagen in zwei Arbeitsvorgängen. Der erste Arbeitsgang besteht darin, dass Gott die Wasser unter der Erde, auf der Erde, ablaufen lässt, sich sammeln lässt. An einen besonderen Ort. Das ist im Urtext die Einzahl. So dass man das Trockene sah. Man sah das Trockene. Gott vollzieht eine Scheidung zwischen den Wassern und dem Trockenen, wie es zunächst beschrieben wird. Es geschieht nicht von selber. Es heißt, Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen besonderen Ort, dass man das Trockene sehe, und es geschah also. Dass man das Trockene sehe, Land in Sicht, zum ersten Mal Land in Sicht, als Kolumbus mit seiner Mannschaft am 12. Oktober 1492 die Sonne aufgehen sahen über dem Meer. Da sahen sie Land. Festland. Als zum ersten Mal Land in Sicht war, da war kein Kolumbus da. Da war keine Mannschaft. Da gab es noch keine Menschen. Dieser Mann, das Trockene sehe, ist Gott allein. Gott, der Himmel und Erde erschuf. Und nun, liebe Gemeinde, heißt es sofort, Gott habe dem neuen, entstandenen Namen gegeben. Er nannte das trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Von jetzt an gibt es Land und Meer. Und wenn es dann auffällig, schon nach diesem ersten Arbeitsgang, wie wenn Gott nicht warten möchte, das festzustellen, wenn es dann sofort heißt, und Gott sah, dass es gut war, dann fällt das auf. Das ist bedeutsam. Das will heißen, dass Gott das Land trocken legt, die Wasser sammelt. Das war eine gute Sache. Das war eine Schutzmaßnahme für das Land, für das Trockene. Gott hat gleichsam einen Schutzdamm aufgerichtet zwischen Land und Meer. Wir stehen vor dem Wunder des Meeresufers. Wir staunen darüber, über die merkwürdige Paradoxie, dass Gott der Gewalt, dem gewaltigen Ansturm des Meeres, nicht armierten Beton entgegenhält, sondern das Feinste und das Zarteste, was es gibt, den Sand am Ufer des Meeres. Das, was die großen und kleinen Kinder am Badestrand als Spielzeug benutzen, das benutzt Gott als Damm gegen das Meer. Der alte Jeremia staunt einmal über diese Paradoxie. Wenn er den Ungehorsam seines Volkes geißelt mit den Worten, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, der ich den Meer, den Sand zum Ufer setze, darin es alle Zeit bleiben muss, und ob seine Wellen schon toben, so dürfen sie doch nicht darüber fahren. Und noch deutlicher zeigt Jeremia diese Bändigung des Meeres mit den Worten, Hiob, diese Bändigung des Meeres mit den Worten, bis hierher und nicht weiter. Hier legen sich deine stolzen Wogen. Das ist das Wunder des Meeresufers. Es ist ein Wunder der Güte Gottes. Gott sah, dass es gut war, das Land zu schützen. Denn es handelt sich ja hier um den künftigen Wohnort der Menschen, um den künftigen Wohnraum der Menschenkinder, um das Wohnhaus der Menschen. Wir wollen uns das doch einmal wieder sagen lassen, dass das für ein Wunder ist, dass die Erde bewohnbar ist. Wie leicht hätte es sein können, dass sie wie der Mond um des Meeres willen nicht bewohnbar wäre. Sie ist bewohnbar. Gott sah, dass es gut war. Freilich, es ist noch nicht ein endgültiger, absoluter Schutzdamm. Das Wasser ist immer noch eine gefährliche Sache. Die Bewohner des Piave-Tales, wenn jetzt einer von ihnen hier wäre, würden das, was wir jetzt gesagt haben, mit ganz anderen Ohren hören. Und alle, die irgendwo am Fuß einer Staumauer wohnen, oder im Tal einer Staumauer. Nun, das ist Gemächte von Menschenhand. Das ist Technik. Aber schon ein Holländer würde anders zuhören als wir. Wir denken an die unheimlichen Springfluten, die erst vor ein paar Jahren an der holländischen Küste und an der Nordseeküste bei Hamburg Tausende obdachlos machten und Dutzenden das Leben kosteten. Wir sind noch bedroht. Luther hat recht, wenn er da sagt, da sieht man, wie es Gott ein leichtes wäre, die Erde zu ersäufen. Er tut es nicht. Das ist Gottes Güte. Gott will, dass die Erde bewohnbar sei. Dafür kann man ihm noch danken. Und noch einmal danken. Und Gott hat bis jetzt die Bewohnbarkeit der Erde erhalten. Gewiss, es gibt heute noch andere Verderbensmächte als nur das Meer. Wir brauchen darüber nicht viel Worte zu verlieren. Wir sind viel orientiert worden darüber in den letzten Jahren. Über die Verderbensmächte, die am Werk sind. Aber wir haben jetzt vernommen, dass Gott den Verderbensmächten Rechnung trägt. Von allem Anfang an. Und dass Gott der Herr aller Verderbensmächte ist. Aller. Gott hat nicht plötzlich die Herrschaft über die Verderbensmächte verloren. Was im Alten und Neuen Testament steht, ist nicht veraltet. Steht da, dass Gott seinem Volk einen Weg bereitet hat, durchs Trockene, mitten durchs Meer, und dass Gott sein Volk zum Wasser geführt hat, mitten in der Wüste. Im Neuen Testament wird uns merkwürdig stark bezeugt, dass Christus der Herr ist übers Meer. Und es fällt auf, dass die zwei ganzen letzten Kapitel der Apostelgeschichte merkwürdig ausführlich erzählen, wie der Völkerapostel mitten durch die Meeresstürme hindurch geführt wird und gerettet wird. Das ist der Herr übers Meer und über alle Verderbensmächte. Aufgehört haben die Verderbensmächte noch nicht. Sie sind noch vorhanden. Sie
können sich sogar steigern. Aber wir wissen aus der Heiligen Schrift, den Verderbensmächten allen wird einst das Handwerk gelegt. Dann, wenn es heißen wird, und das Meer ist nicht mehr, wir haben jedenfalls Grund, auch wir im technischen Zeitalter, wir erst recht, uns täglich unter Gottes Machtschutz zu begeben und täglich Gott zu danken dafür, dass er Dämme errichtet. Seltsame Dämme. Das Zarteste und Feinste wird in Gottes Hand zum Damm, über den kein Böses zu springen vermag. Und nun, liebe Gemeinde, ist das der erste Arbeitsgang bei der Erschaffung der Erde, dass Gott uns die Unterkunft sicherte. Und nun geht es weiter, indem Gott uns den Unterhalt beschafft. Gott lässt Grünes sprossen auf der Erde. Nach der Trockenlegung erfolgt die Bepflanzung. Grünes. Gras und Kraut mit Samen und Bäume mit Früchten und Samen drin. Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und Bäume, die da Frucht tragen, und habe seinen Samen bei sich selbst. Und es geschah also. Gott, die Erde ist ja der zukünftige Wohnraum. Gott sorgt für Weide, fürs Vieh, und Gott deckt jetzt schon den Tisch für die zukünftigen Menschen. Es ist immer eine geheimnisvolle Sache, wenn man das Gesicht der Mutter beobachtet, wenn sie den Tisch deckt. Vor allem, wenn sie genügend Zeit hat. Tischdecken ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Gott deckt der Menschheit den Tisch. Hier ist der Ort, wo der Sinn und die Bedeutung des Tischgebetes auf uns zukommt. Tischgebet ist nicht nur ein mehr oder weniger schöner Brauch, für den es schade ist, dass er vergessen worden ist. Es geht hier um Wirklichkeit, es geht hier um die Existenz, dass wir Gott jeden Tag dreimal danken dafür, dass er nicht nur für Unterkunft, sondern auch für Unterhalt vorgesorgt hat. Dass wir einstimmen in die Bitte, die so gar nicht selbstverständlich erhört wird. Gib uns heute unser tägliches Brot, dass wir einstimmen in das Gebet aller Augen. Wirklich aller Augen warten auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und erfüllst alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Und nun noch drei Aber. Es haben sich allerlei Aber in uns gemeldet. Aber es gibt doch Wüsten in dieser Welt. Die Erde ist nicht ein einziger Garten. Die Bepflanzung hat ihre Grenzen. Es gibt Wüsteneien und die sind eine Not für uns Menschen. Gewiss, es gibt Wüsteneien. Aber der englische Kultur- und Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee kommt in seinem 13-bändigen Werk Der Gang der Weltgeschichte immer neu wieder auf die Tatsache zu sprechen, dass Wüsteneien in dieser Welt lang nicht immer naturbedingt sind, klimabedingt sind. Es gibt Wüsteneien in dieser Welt auf den günstigsten Längen und Breitengraden. Wüsteneien sind schon sehr oft durch den Unverstand, durch die Habsucht und durch die Machtgier der Völker, der Menschen entstanden. Wüsteneien müssen nicht Schicksal sein. Wüsteneien sind weithin Schuld der Menschen. Gott hat auf der Erde Grünes sprossen lassen. Auch die ärgste Wüste darf bewohnbar werden. Das zweite aber, es gibt Hunger auf dieser Welt. Der Welthunger ist doch eine Tatsache. Gewiss, wir haben viel darüber gehört in den letzten Jahren. Aber nicht wahr? Wir wollen doch für den Welthunger nicht den Schöpfer bezichtigen. Es ist doch nicht anständig, den Schöpfer zu beschuldigen, weil es Welthunger gibt. Es fehlt nicht beim göttlichen Schöpfer. Es fehlt beim menschlichen Verteiler. Es fehlt bei uns, wenn es Hunger gibt in der Welt. Und dann noch ein drittes Aber. Aber es ist das Gerücht in die Welt gesetzt worden, und es hält sich hartnäckig, man begegnet ihm immer wieder. Wenn die Menschheit sich so weiter vermehre, dann sei die Ernährung in Frage gestellt. Die Ernährungsgrundlage des Menschengeschlechtes ist angetastet. Gott habe nicht genug für Unterhalt gesorgt. Dazu ist zunächst zu sagen, dass der finnische Nobelpreisträger Virtanen der Erfinder des Grünsilos, erklärt hat, dass es so viel Grünes gebe auf der Erde, dass nach seiner Rechnung 20 Milliarden Menschen könnten ernährt werden davon. Aber wir bauen nicht auf menschliche Rechnungen. Auch nicht auf Berechnungen von Nobelpreisträgern der Naturwissenschaft. Wir bauen auf Gottes Wort und Zusage. Gott hat von allem Anfang an die Ernährungsgrundlage gelegt. Ja, er hat sie gelegt. Noch bevor Bedarf und Nachfrage war. Gott hat für Unterhalt verschwenderisch gesorgt, als noch weit und breit kein Tier und kein Mensch vorhanden war. Darum, was sorget ihr und sprechet, womit sollen wir uns kleiden? Was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Der Gott, der die Spatzen ernährt, obschon sie nicht sammeln können. Der Gott, der die Lilien auf dem Felde kleidet, wie Salomo in seinem Königsornat nicht gekleidet war, wie sollte er nicht an genügend Unterkunft und an genügend Unterhalt gedacht haben? Euer Kleingläubigen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles Übrige zufallen. Und zuletzt, liebe Gemeinde, heißt es noch ein zweites Mal. Und Gott sah, dass es gut war. Ist das Zufall? Bei allen sechs Arbeitstagen heißt es sonst nur einmal. Gott sah, dass es gut war. Am Tag der Erde, als die Erde erschaffen wurde, als unser Wohnraum, unsere Unterkunft und unser Unterhalt erschaffen wurden, da heißt es zweimal, da ist es unterstrichen. Gott sah, dass es gut war. Es war gut und es ist gut und es wird gut sein. Denn der Gott, der für diese Erde Christus hat sterben und auferstehen lassen. Dieser Gott ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Er ist der da war und der da ist und der da kommt. Er ist der Allmächtige. Amen.